Good evening.
Guten Abend.
My God, what a task.
Das ist jetzt eine große Aufgabe, die vor mir steht, nach so einem langen Tag. Nach einem faszinierenden, nach einer faszinierenden Sitzung. Die Organisatoren offensichtlich mir übel beispielen wollen. Sie wissen, dass ich ein tragischer Optimist bin, dass ich mein ganzes Leben gekämpft habe, zu versuchen, Feedbacks zu schaffen. Alex, ich weiß nicht, ob das okay ist, wenn ich das jetzt so nenne. Also Feedbacks zwischen meiner politischen Theorie und meinem politischen Aktivismus. Und ganz plötzlich sehe ich hier einen Supermarkt voller Monster. Einen riesigen Supermarkt. Und es ist natürlich sehr schwer, das hier zu definieren. Es reicht von Extra Straight Craft und Infrastruktur zum Finanzkapital, zur Schaffung von Werten aus nichts, Derivaten oder fast nichts, Sand und am Ende die konventionellen Formen der Diktatur und der Ausübung der Diktatur Syrien, die Monstrosität des Krieges und der Destruktion, der Zerstörung, das sich genauso auch applizieren lässt auf Palästina, Sudan, Nordmali, Nordniger, Nordnigeria. Deswegen denke ich, dass ein Moment der Unruhe ist, ein Moment der Überlegungen auch. Denn das, was ich mit Ihnen besprechen möchte, ist die Frage. Und das ist wirklich etwas, was Monster selbst sich fragen können. Nämlich, wir haben sehr eloquent viele Monster benannt. Sind es die Monster und wir oder sind es wir die Monster? Leben wir Seite an Seite mit den Monstern? Bequem? Leben wir auf der, sagen wir mal, wohlgesonnenen Seite der Monster, wie die Menschen in Singapur? Ein großer kubanischer Philosoph und Aktivist, José Martí, hat 1895, weil er damals in New York war, schrieb, dass er aus dem Eingeweide des Monsters herausschrieb. Und es war wirklich sehr, sehr schwierig, über den Kampf in Lateinamerika oder in Kuba zu schreiben, wenn man zugleich in New York sitzt, in Manhattan. Aber ich glaube, dass das wahrscheinlich sogar noch stärker ist. Es ist noch nicht mal so, dass wir uns hier in den Eingeweiden der Monster befinden. Wir sind selber Monster. Warum sage ich das? Ich sage das mit einer sehr präzisen Absicht. Es ist nicht einfach nur eine Art flüssige Diktatur, sondern es ist eine Art diktatorische Verschmutzung gibt, überall, wo wir sind, wo wir als Demokraten auch leben und unser Leben führen. Und die Monster lassen sich von unserer Analyse in ihrem Tun nicht stören. Ich denke, dass dieser Moment der Unruhe der richtige Moment ist, wo wir selber auch Monster werden. Und es ist genau auch der gute Ort dafür. Viele haben ja genau das betont. Beschuldigung und Schuldzuweisung ist genau der richtige Moment. Denn im letzten Jahrhundert gab es hier eine sehr intensiv erlebte Erfahrung, insbesondere auch der Arbeitnehmer in Europa und insbesondere in Deutschland. Es gab zwei Modelle des progressiven Veränderung. Die Revolution und die demokratische Reform. Und es gab eine intensive Polarisierung rund um diese beiden Modelle. Es war zweifelsohne der Fall, dass es möglich sein könne, Progressivität zu erzielen. Der Unterschied in den Meinungen stand darin, welche Methoden angewendet werden sollten. Ein revolutionärer Ansatz oder ein reformistischer Ansatz. Die Polarisierung war so groß, dass einige der größten Vertreter der revolutionären Option, Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg, am 15. Januar 1915 starben. Und es ist interessant zu wissen, dass der Körper von Rosa Luxemburg nur ein paar Meter von hier aus dem Landwehrkanal gezogen wurde und ein paar Monate nach der Ermordung. Und was passiert jetzt? Was jetzt passiert, ist, dass wir jetzt am 21. Jahrhundert weder das eine noch das andere haben. Weder Revolution noch Reform. Das, was wir hier besprochen haben, ist, dass es anscheinend keine Möglichkeit gibt, eine progressive soziale Umwandlung zu geben. Und das sollte ein Moment der Unruhe für uns sein. Und warum ist das an sich monströs? Ja, weil zu Beginn des 20. Jahrhunderts der Gedanke bestand, dass wir nicht genug wussten über die Gesellschaft. Soziologie und Sozialwissenschaften wurden entwickelt damals. Die Menschen, die damals das anfingen, das war am Beginn des 20. Jahrhunderts. Das war Max Weber, das war Durkheim, das waren Marx, das waren sehr viele andere. Aber insbesondere die drei Vorgenannten beschäftigten sich wirklich mit der sozialen Frage in Europa, der Zerstörung, der kreativen Zerstörung, wie sie Schumpeter auch dann genannt, die kapitalistische Entwicklung und die kriminellen Entwicklungen, die damit einhergingen, die Prostitution, die Krankheiten in den Städten, all diese Phänomene, die dunkle Seite der Industrialisierung, das war das Thema, das war ein wirkliches Problem, das auch untersucht werden wollte. Und so wurden soziale Wissenschaften entwickelt. Aber diese Sozialwissenschaften wurden über das gesamte Jahrhundert sehr intensiv entwickelt. Und wir wissen sehr, sehr viel über unsere Gesellschaft. Und diese Sitzung selber, diese Konferenz selber ist eine sehr eloquente Manifestation, genau dieses Wissen. Aber wir wissen sehr viel. Was passiert jedoch? Es passiert nichts. Wenn wir wissen, dass die 8 reichsten Menschen der Welt so viel haben wie die Hälfte der Menschheit, also 3,5 Milliarden Menschen. 8 Menschen haben so viel wie die. Es gibt daran noch keine Revolution. Nichts passiert. Das an sich ist monströs. Und wenn wir uns damit einverstanden erklären, dann sind wir irgendwie auch selber Monster. Unsere Sozialwissenschaften wurden entwickelt, um Rebellen hervorzubringen. Aber stattdessen haben wir inkompetente Revolutionäre und inkompetente Rebellen hervorgeschafft. Und was wir hervorgebracht haben, waren hauptsächlich Konformisten. Und dafür zahlen wir jetzt einen Preis. Ich denke, dass das der Grund ist, dass wir eine epistemologische Intervention brauchen. Ich nenne sie die Epistemologien des Südens. Man muss das Bild verändern, damit wirklich verstanden wird, was in der Welt passiert, durch andere Brillen gesehen wird. Nämlich, dass Europa nicht mehr als Professor auftritt, sondern als Student nochmal das Lernen von vorne beginnt. Das Problem ist, dass wir eine kolonialistische Voreingenommenheit haben, die uns es nicht erlaubt, die Welt durch andere Brillen zu sehen. Man sieht das. Es ist absolut natürlich, dass das getan wird. Denn als Marx, Durkheim und Weber ihre Theorien entwickelt haben, da gab es 4 Länder, Italien und andere Länder in Europa und Nordamerika. Aber den Rest der Welt schaute man sich nicht an. 3/4 der Bevölkerung waren Kolonien. Das heißt, über die dachte man nicht nach. Es gab Theorien und Wissenschaften, die entwickelt wurden, die im Grunde genommen einen Großteil der Menschheit nicht in die Lage versetzen, ihre eigene Realität zu reflektieren. Unsere Theorien sind auf imperialistischer Basis aufgebaut, damit die Konsequenzen die mächtigsten Länder, die Kolonialländer, die Kolonialisten in die Lage versetzt, sich weiterzuentwickeln. Damals gab es nur 6 entwickelte Länder vielleicht insgesamt. Und daraus ist dieses allgemeine Konzept für soziologische und sozialwissenschaftliche Untersuchungen vorgegangen. Aber das waren nicht so wahnsinnig viele Länder, die damals entwickelt waren. Die meisten Länder waren unterentwickelt. Könnten Sie sich vorstellen, dass ein Soziologe oder ein Sozialwissenschaftler in Bangladesch ein Konzept entwickeln könnte, um die Gesellschaften weltweit so darzustellen, in einer Art und Weise, dass die meisten Gesellschaften sich auf der falschen Seite dieser Gleichung stattfinden würden? Denn nur sehr wenige Länder befanden sich jemals wirklich auf der richtigen Seite der Geschichte. Und wenn Sie sich Weber auch anschauen, er spricht immer wieder über die entwickelten Gesellschaften in Europa und den USA und sind alle irgendwie in der Nähe des Ideals von Weber. Niemand erreicht das absolute Ideal, aber mit Abstufungen befinden sie sich auf dem Weg dahin. Natürlich mit den ganzen Problemen, die auch Weber selber anspricht. Wir brauchen also eine Neubewertung. Wir müssen auch das Wissen derjenigen, die kämpfen, die leiden, die den Die Auswirkungen des Kapitalismus, des Patriarchies, der patriarchalischen Strukturen und des Kolonialismus erlebt haben, dieses Wissen muss aktiviert werden. Denn bisher ist die Wissenschaft vollkommen konzentriert auf das Wissen der Gewinner und nicht auf das Wissen der Verlierer, nämlich der Kolonialisierten. Wir haben also eine einseitige Sicht der Welt. Es gibt eine Art epistemologische Blindheit, die uns daran hindert, uns die Welt anders anzuschauen. Die dazu führen könnte, dass man ein Gegengewicht schaffen könnte zu all dem, was bereits produziert. Ich bin ja auch einer, ich gehe nach Zimbabwe und andere Länder und ich sehe sehr viele junge Leute, die etwas tun wollen. Und sie tun ja auch etwas, aber es ist unsichtbar. Wir werten das nicht, wir schätzen das nicht, weil es wird da keine Verbindung hergestellt. Und das Drama ist, dass trotz der Tatsache, dass wir großartige Kongresse organisieren, nichts daraus hervorgeht und dass wir wahrscheinlich die besten Vorschläge haben. Eine andere Welt ist möglich. Fragen Sie mich nicht, welche Welt? Wir wissen es nicht, aber wir wissen, dass eine andere Welt möglich ist. Ich denke also, dass das die erste Aufgabe ist für uns und um die ich Sie bitte, wenn es um die Zukunft geht. Wenn wir also weiter mit diesen Beschreibungen, tradierten Beschreibungen arbeiten, dann werden wir keinerlei progressive Soziologie hervorbringen. Wir müssen die Monster reduzieren. Wir müssen sie auf eine menschliche Größe zurückstufen, so damit man sie konfrontieren und besiegen kann. Sonst kann man das nicht schaffen. Es ist eine Frage der Skalen hier. Es gibt eine sehr wichtige Geschichte, Anekdote der Inkas, als Cortés in einen Teil Lateinamerikas kam. Und das wird wahrscheinlich viele Leute überraschen. Die Inkas haben sich meistens ergeben. Sie haben gar nicht so sehr gekämpft, wie man annimmt, dass sie gekämpft haben. Sie hatten ja Soldaten, sie hatten Waffen, aber sie kämpften nicht. Warum kämpften sie nicht? Weil für sie, während es für Cortés so der Fall war, dass die Inkas bzw. die Azteken die Gegner waren, für die Inkas oder Azteken war es eigentlich ein Halbgott. Sie sahen ihn als überhöht auch an, als jemanden, der sie über ihnen stand. Deswegen ergaben sie sich, denn das Bild, das sie von Cortés hatten, entwaffnete sie und machte den Kampf unmöglich. Und ich denke, dass wir manchmal in den Sozialwissenschaften ähnlich tendieren. Wir beschreiben Dinge in einer Art und Weise, dass es unmöglich ist, sie zu bekämpfen. Vor allen Dingen für normale Menschen, junge Menschen. Was kann ich also machen? Und ich denke, wir haben als Wissenschaftler die Aufgabe, das zu ändern. Wenn wir also diese epistemologische Blindheit ernst nehmen, ich werde das jetzt nicht ins Detail gehen, aber die Ökologien und Ökosysteme des Wissens zu schaffen. Wir haben zum Beispiel gerade gehört, dass Samar zum Beispiel solche Arbeit macht, indigene Völker machen Arbeiten. Das sind alles Inseln und Ökosysteme des Wissens, wo Wissen produziert wird und wir nehmen sie meistens nicht als relevant an. Wir nehmen nur das Wissenschaftliche ernst. Es ist sicherlich wichtig, aber es ist nur eine Art von Wissen. Ich kämpfe zum Beispiel gegen Agrotoxine in der industrialisierten Landwirtschaft in Brasilien. Kennen wir das ja genau. Wir wissen, dass die Wissenschaft sehr hilfreich sein kann, denn die Wissenschaft produziert immer. Es gibt große Unternehmen wie Bayer und Monsanto und es gibt dann die kleinen Landarbeiter und die kleinen Bauern, die auch ein Wissen haben. Es gibt natürlich auch das Wissen der Bauern, der Frauen, der Enteigneten, der Campesinos, der indigenen Völker. Man sollte versuchen, diese zusammenzubringen, als Gegenpol zu diesen großen landwirtschaftlichen Unternehmen. Das kann man machen. Wenn wir das tun, dann fangen wir vielleicht an, ein anderes Bild zu sehen. Es gibt wahrscheinlich Alternativen da draußen. Wir sehen diese Alternativen nur einfach nicht, weil wir nicht die theoretischen Instrumente haben, um sie wahrzunehmen. Deswegen betone ich immer wieder, wir brauchen nicht Alternativen, wir brauchen alternatives Denken über Alternativen. Und deswegen möchte ich Sie bitten, zu versuchen, so zu denken, damit man die Erfahrungen derjenigen sehen kann, die tatsächlich versuchen, neue Lösungen herbeizubringen. Sie können nicht wie wir sein. Wir sind sehr pessimistisch. Warum? Weil wir am Ende des Monats unser Gehalt erhalten, weil wir 3 oder 4 Tage viermal am Tag essen. Wir haben unsere Sicherheiten, wir haben unsere Komfort. So. Deswegen können wir zynisch sein. Wir können es uns leisten und pessimistisch sein. Aber die Menschen, die heute leben, aber nicht wissen, ob sie morgen leben werden, oder wenn sie ihre Familie heute ernähren, aber morgen vielleicht nicht ernähren können, diese Menschen müssen über morgen nachdenken. Sie sind dazu gezwungen. Das ist der große Unterschied, David. Wir haben uns ja sehr stark über die Zukunft immer hier unterhalten, aber für die meisten Menschen ist die Zukunft morgen, unmittelbar. Und deswegen brauchen wir Instrumente, die uns erlauben zu verstehen, was sie in ihren Menschen, in ihrem Leben machen. Nicht marktbasierte Wirtschaften, neue Formen des gemeinschaftlichen Gefüges und der staatlichen Ordnung. Aber wir denken nicht, dass das relevant ist. Es geht hier also um die richtige Sichtweise. Und ich werde mit dem schwierigsten Beispiel anfangen. Demokratie. Die Demokratie ist auch monströs geworden zu diesem Zeitpunkt. Anfang des 20. Jahrhunderts war die Demokratie eine Alternative. Und der Sozialismus sollte über demokratische Mittel erreicht werden. Und die Revolution ist natürlich gut für die unterentwickelten Länder wie Russland, aber nicht für Europa. Das war der dominante Gedanke. Und die Revolution wurde dann exportiert außerhalb von Europa. Und es gab keinerlei Revolutionen in Europa. Nur in meinem Land, dass die Nelkenrevolution 1974, aber das ist eine andere Geschichte. Die Demokratie war wirklich eine Möglichkeit, eine progressive Gesellschaft herbeizubringen. Rechtsstaatlichkeit wird auf einmal als eine Art Imperialismus aufoktroyiert. Das ist, was Demokratie ist heute. Es würde jetzt sehr lange dauern, die Spannung zwischen Demokratie und Kapitalismus zu erklären. Aber was wir jetzt wissen, ist, dass liberale Demokratie nicht das Ende des Kolonialismus oder des Kapitalismus herbeiführen kann. Aber Kolonialismus und Kapitalismus kann das Ende der Demokratie, selbst der liberalen Demokratie mit sich bringen. Selbst diese sehr niedrigstufige Demokratie, deren Teil wir sind. Wenn man das also weiterdenkt, dann würde man konsequent auch sehen, was weiter passiert und was wir tun können. Was passiert ist, ist sehr einfach und sehr interessant. Wenn Sie sich die Entwicklungen in den 60er, 70er Jahren anschauen, die Debatten um die Demokratie, die sah folgendermaßen aus. Warum sind so wenige Länder demokratisch? Weil damals waren nur sehr wenige Länder demokratisch. Also nach dem Standard der liberalen Demokratie. Die gesamte politische Theorie und Wissenschaft war, welche Konditionen, welche Bedingungen braucht die Demokratie? Ich bin sicher, dass Sie sich daran erinnern. Also es ging zum Beispiel darum, eine Agrarreform durchzuführen. Ohne Agrarreform gibt es keine Demokratie. Ohne Mittelklassen gibt es keine Demokratie. Das Argument war, ohne ein öffentliches Erziehungssystem oder Bildungssystem gibt es keine Demokratie. Ohne ein Gleichgewicht zwischen ländlicher und urbaner Bevölkerung gibt es auch keine Demokratie. Das war in den 80er Jahren, gab es dann einen Paradigmenwechsel. Die meisten Sozialwissenschaftler und Soziologen haben das gar nicht gemerkt. Denn ab dem Zeitpunkt brauchte die Demokratie keinerlei Vorbedingungen möglich, sondern die Demokratie wurde zur Vorbedingung für alles andere. Und die Demokratie wurde zum Beispiel als Kondition von der Weltbank aufgelegt und für den Markt auch und für viele andere Dinge auch. Aber der Gedanke, dass von jetzt an auf einmal keine Bedingungen für die Demokratie herrschen, sondern dass umgekehrt die Demokratie eine Bedingung für alles andere wird, das ist zum Beispiel ein Kriterium für die Weltbank oder für den Internationalen Währungsfonds geworden. Deswegen muss man hier auf jeden Fall vorsichtig sein. Aber das, was als Progress, als Entwicklung dargestellt wurde, war es nicht. Es war eine Falle. Was passiert ist, dass die Demokratie mit dem Neoliberalismus einherging, mit der Privatisierung des Marktes und selbst ein Diktator. Und die Diktatur in Brasilien hat sich da mit der Privatisierung dem neoliberalen Credo zusammengetan. Das sollte uns ein Hinweis sein, dass das eine wichtige Geschichte ist, die man lernen muss. Nämlich, dass Demokratie instrumentalisiert werden kann. Aber warum kämpfen dann so viele Menschen für die Demokratie? Und ich habe ja eine Reihe, ich habe ja auch den Faschismus in Portugal erlebt. Ich weiß ganz genau, was eine Diktatur ist und was die Demokratie bedeutet. Zumindest, wenn man zivile und politische Rechte plötzlich hat. Die andere Seite der Geschichte, die andere Seite der Demokratie ist die Vielfalt der Pluralität der Konzepte der Demokratie, die existiert. Sie existierten tatsächlich hier in Europa. Die Sowjets zum Beispiel waren eine solche Erfindung. Wenn Lenin über die Revolution sprach, ist sie entschieden, dass es nicht um einen bürokratischen Staat geht, sondern eine Art Kommune, wie die Pariser Kommune von 1870. Und der Gedanke der Sowjets ist eine teilhabende Demokratie, eine partizipatorische Demokratie, die vielstaatlich und im Grunde genommen vielparteilich war, bevor die Bolschewiken dann übernommen haben, im November oder Januar 1918. Es gab also eine partizipatorische Demokratie, es gab unterschiedliche Formen und plötzlich wurde diese Vielfalt an Gedanken und Konzept der Demokratie reduziert auf den liberalen Standard, der eigentlich nichts darstellt. Ich denke, mit allem Respekt zu meinen Kollegen und dem Essay, das ich sehr geschätzt habe, möchte ich hier doch eine Lanze brechen für große Einfachheit und nicht große Komplexität. Einstein sagte einst, dass er die Theorie dass er die Relativitätstheorie nur erfinden konnte, weil er die Fragen gestellt hat, die ein Kind stellen würde. Und deswegen eine einfache Frage wäre einfach zu sagen, wir haben die Formen der Demokratie, wo Menschen aktiv teilnehmen an der Entscheidungsfindung. Beispiel. Und ich möchte hier die Beispiele nennen, an denen ich selber gearbeitet habe oder wo ich betroffen worden bin. Zum Beispiel Porto Alegre. 1989 gab es eine öffentliche Beteiligung am Haushaltsentwurf. In diesen Städten und in anderen Städten des Kontinents und dann auch in Europa. Es war das erste Mal, dass Europäer vom Süden gelernt haben. Ich habe einen Experten aus Deutschland erlebt, die da hingekommen sind. Und sie waren nicht alle von linken Parteien. Es gab sogar Experten der CDU, die nach Brasilien kamen, um herauszufinden, wie man diese auf kommunaler Ebene erstellten Haushaltsentwürfe mit der Beteiligung der Bevölkerung erstellen könnte. Ich denke, das ist ein Instrument, das sich verstetigt hat und das zeigt, dass es eine Art partizipatorische Haushaltsentwurfsgebung gibt. Und ich denke, dass die repräsentative Demokratie nicht überleben wird, ohne dass es einen größeren Anteil an partizipatorischen Instrumenten gibt. Und das ist also nicht eine Wahl zwischen repräsentativer und partizipativer Demokratie gibt, sondern beide gehören zusammen. Deswegen ist die Verfassung von Bolivien auch eine Lehre für uns. Denn sie legt fest, dass es drei Arten der Demokratie gibt und alle drei Arten der Demokratie müssen geschützt werden. Die repräsentative, partizipative und die kommunitäre. Das ist die indigene Ebene der Kooperation und der Zusammenarbeit, wo es über Konsens geht oder Rotation. Das gibt es übrigens auch in British Columbia. Nicht nur auf indigener Ebene in Kanada, sondern auch in Städten gibt es Formen partizipativer Haushaltsgebung und rotativer Beteiligung. Ich denke also, dass diese Formen nicht unbedingt konfrontativ sind. Sie fanden innerhalb eines staatlichen Rahmens statt. Es ging darum, den Staat inklusiver zu machen, demokratischer zu machen. Manchmal können sie natürlich konfrontativ sein. Es gibt Beispiele der Konfrontation. Die Konfrontation, die von den Zapatisten ausging. Einige von Ihnen wissen vielleicht, was 1994 mit den Zapatisten passiert ist, wo sie in Urwald von Chiapas partizipative Formen der Gemeinde hervorgebracht haben. Wo zum Beispiel die Schulen so organisiert wurden, dass Eltern und Kinder zusammen zur Schule gehen. So wurden sie genannt, Escuelitas. Sie können sich kaum vorstellen, dass Eltern und Kinder zusammen in die Schule gehen. Wir haben ein ganz anderes System. Aber sie waren eine Art Parallelstaat und deswegen gab es eine Konfrontation. Und dann gab es die Kommune in Oaxaca. Die Gemeinde von Oaxaca hat 2006, oder die Kommune hat dort länger gedauert als die Pariser Kommune. Und sie wurde von mexikanischen Staat und von den mexikanischen Streitkräften niedergeschlagen. Aber in diesen Monaten gab es keine Regierung und gab öffentliche Versammlungen, die Oaxaca regiert haben. Es gab keinerlei Verbrechen und keinerlei Polizei. Die Regierung wurde aus der Verwaltung rausgehalten, weil sie als korrupt gesehen wurde, und es hat funktioniert. Es gibt also Situationen, die ich in meiner theoretischen Arbeit benenne, die aus der politischen Welt kommt. Es gibt also befreite Zonen, wenn man so will. Es gibt auch, wir wissen ja auch, die Hausbesetzergemeinschaften in Berlin. Sie haben auch geschafft, nicht kapitalistische Utopien, kleine Inseln der Utopien geschaffen. Sie sind sozusagen Vorbildungen und Möglichkeiten, Hinweise darauf, dass eine kollektive Art von Solidarität möglich ist. Wir sprechen natürlich über Syrien als ein solches Desaster. Aber schauen Sie sich einfach mal Rojava an, dort, wo die Kurden leben, im Norden Syriens. Und sie organisieren eine Gemeinschaft, die beeindruckend ist, wo es Versammlungen, öffentliche Versammlungen gibt, wie ähnlich wie Podemos in Spanien, die neue Formen der gemeinschaftlichen und der vergemeinschaftlichten Verwaltung hervorbringen. Frauen. Es gibt keinerlei Polizei, es gibt Schutzeinheiten, und Frauen sind in diesen kurdischen Gebieten in Führungspositionen, weil sämtliche Führungspositionen müssen sowohl von Männern als von Frauen besetzt werden. Das sind also Iterationen, die wir beiseite schieben, die wir nicht sehen. Eine Bombe auf ISIS, das interessiert uns. Und wenn nicht ISIS, dann gibt es Assad. Oder wenn es nicht Assad gibt, dann ist das Land kaputt. Aber was passiert, ist, dass tatsächlich in diesem Land solche Inseln existieren. Wir sollten das respektieren, denn das sind Formen der Selbstverwaltung. Und in meiner Sicht sind es die Dinge, die wir zusammenführen müssen. Das sind die Puzzleteile, die wir zusammenführen müssen heute. Das ist der Unterschied in meiner Meinung zu Felix. Ich kann mir kein radikales Protokoll vorstellen. Ich kann mir auch kein radikal-demokratisches Protokoll vorstellen. Ich kann kein gegenhegemonisches Protokoll vorstellen, vielleicht ein besseres Protokoll. Warum? Weil Protokolle antipolitisch sind, und wir brauchen Politisches. Ich bin ja nicht dagegen. Wahrscheinlich wird es dann entsprechende Protokolle geben. Möglichkeiten, wie man sich organisiert. Die Tatsache, dass man zum Beispiel entscheidet, dass der bewaffnete Kampf in einer bestimmten Form nicht stattfinden kann. Das sind Protokolle. Aber was wir brauchen, sind die Protokolle der Armen, nicht die Protokolle der Reichen. Und diese Protokolle der Armen werden noch nicht mal als Protokolle angesehen. Wir sind also an einem Zeitpunkt, wo wir progressive Erfahrungen nicht einfach ungenutzt lassen sollten. Deswegen brauchen wir einen epistemologischen Rahmen, der diese Erfahrungen so gut wie möglich aufnimmt und wertschätzt. Ich denke, dass das, was wir tun sollten, im Grunde genommen darin besteht, jene Fragmente und Samen und Kerne zu finden. Also wie man Ruinen in etwas Neues verwandeln kann. Die indigenen Bevölkerung in den Anden haben das Konzept der Pachamama zum Beispiel in eine alternative Entwicklungstheorie umgewandelt und Praxis. Das könnten wir vielleicht auch machen. Aber wir müssen es auch tun. Und das ist wahrscheinlich die Herausforderung unserer Zeit. Wir müssen die Demokratie revolutionieren und wir müssen die Revolution demokratisieren. Es hört sich sehr, sehr einfach an, aber es ist eine hohe Einfachheit. Vielen herzlichen Dank. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich damit schließen kann, dass ich hoffe, dass wir kompetente Rebellen sind am Ende des Tages. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Dies schließt das Porträt des Staates in 6 Technologien ab. Ich möchte um einen Runde Applaus für alle Redner des Abends bitten. Danke.